SRF 2 Kultur.
Kennen Sie das? Sie lesen einen geisteswissenschaftlichen Text, eine Rezension in einer Zeitung oder Sie hören sich einen Vortrag an, nicken zustimmend und sind von der Wucht der verhandelten Thesen und Theorien beeindruckt, vielleicht sogar etwas eingeschüchtert? Dann seien Sie ermahnt. Glauben Sie nicht alles, was Ihnen Geisteswissenschaftler erzählen. Dazu ruft Wolfgang Ulrich in seinem neuen Buch auf. Es heißt »Des Geistes Gegenwart – Eine Wissenschaftspoetik« und ist erschienen bei Wagenbach. Das ist die Sendung Kontext. Mein Name ist Danja Sulzer. Wolfgang Ulrich, Sie sind selber Geisteswissenschaftler, sind Professor für Kulturwissenschaft und Medientheorie an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe, wo wir uns hier befinden. Sie beschäftigen sich sonst vor allem mit kunsttheoretischen Themen, auch eben zum Beispiel dem Kunstmarkt, haben jetzt aber rund 150 Seiten darüber geschrieben, wie willkürlich manche geisteswissenschaftlichen Theorien aufgestellt werden. Sägen Sie mit diesem Buch nicht ein bisschen an Ihrem eigenen Stuhl?
Das hängt jetzt davon ab, wie man die Vokabel willkürlich interpretiert. Natürlich hat sie üblicherweise eine eher negative Konnotation. Also man könnte jetzt unterstellen, ich behaupte in dem Buch, Geisteswissenschaftler würden gerade, wie es ihnen gerade gefällt oder nach Gusto oder nach persönlichen Interessen versuchen, ihr Publikum zu manipulieren mit irgendwelchen Thesen. So würde ich das nicht sagen, soweit würde ich also sicher nicht gehen. Vielmehr ist mein Ansatz in dem Buch, darauf hinzuweisen, dass Theorien, dass Thesen, dass Argumente, die von Wissenschaftlern vorgebracht werden, jetzt nicht unbedingt über einen anderen Status verfügen als die Arten von Urteilen, die wir tagtäglich über alles Mögliche abgeben, was uns auffällt, was uns einfällt. Vielmehr bin ich der Überzeugung, dass sich geisteswissenschaftliche Arbeit höchstens dadurch von alltäglichen Urteilen unterscheidet, dass sie natürlich eingebettet ist in einen wissenschaftlichen Diskurs, also wo bestimmte Fragen, bestimmte Themen als wichtig kanonisiert sind, wo vielleicht es bestimmte Autoren, bestimmte Texte gibt, an denen man sich zu orientieren hat, also wo ein bestimmter konventioneller Rahmen vorliegt, in den man sich einzufügen hat. Und das, was Sie mit willkürlich beschreiben, ist vielleicht auch gerade die positive Leistung dann eines einzelnen wissenschaftlichen Ansatzes, nämlich insofern, dass es einem einzelnen Wissenschaftler gelingt, innerhalb dieses konventionellen Rahmens vielleicht dann doch ein überraschendes Setting zu entwickeln, also einzelne Fakten, einzelne Sachverhalte so in eine Beziehung zueinander zu setzen, wie das bis dahin noch nicht geschehen ist. Aber es gibt so viele Fakten, so viele Sachverhalte, dass jede Auswahl etwas Beliebiges, etwas Zufälliges an sich hat, insofern eben auch etwas Willkürliches. Aber es gibt nichts anderes jenseits davon. Also es gibt nicht eine Geisteswissenschaft, die in der Weise zwingend wäre oder einen Zugang zu einer absoluten Wahrheit hätte, dass sie anderen Formen des Urteilens per se überlegen sein könnte.
Was wir täglich machen, das sind Alltagstheorien ohne konkretes Forschungsinteresse. Was macht denn nun die Theorie eines Geisteswissenschaftlers zu einer für uns glaubwürdigen Theorie, die wir dann auch in unser Verständnis aufzunehmen bereit sind?
Also sie muss überzeugend sein und sie sollte vielleicht auch ein Stück weit überraschend sein. Überzeugend insoweit, dass man diese Beziehung, die zwischen einzelnen Sachverhalten hergestellt wird, in einer Theorie nachvollziehen kann als Rezipient. Und überraschend insofern, dass man das Gefühl hat, da ist ein neuer Blick auf ein Phänomen geworfen worden. Da hat man jetzt einen Geistesblitz erlebt, da hat man einen Moment der Erhellung, der Klärung erlebt. Das ist ja doch das, was wir eigentlich von Wissenschaft erwarten. Jetzt nicht nur, dass wir zum 100. Mal eine Meinung bestätigt bekommen, sondern dass wir vielleicht einen Sachverhalt mit einem etwas anderen Dreh, von einer leicht anderen Perspektive aus wahrnehmen dürfen.
Können Sie uns ein Beispiel geben, wie so eine glaubwürdige Theorie, die in den letzten Wochen, Jahren begegnet ist?
Ich habe mich etwas mit, was ich schon öfters getan habe, mich beschäftigt mit der Rolle von bildender Kunst als Statussymbol, auch als Herrschaftssymbol, Machtsymbol. Und bin da durch einen kunsthistorischen Text, der sich beschäftigt mit der Kunst des Manierismus und vor allem mit der Kunstpolitik von französischen Königs Franz I. drauf gekommen, dass es da eigentlich ganz überraschende Parallelen wiederum gibt zur Gegenwart. Allein dadurch, wie das beschrieben war, die Kunstpolitik von Franz I., fiel mir auf, dass man eben auch etliches von dem, was heute an Kunst geschieht und vor allem auch vieles von dem, was am Kunstmarkt besonders erfolgreich ist, da eigentlich in diesen historischen Zusammenhang bringen kann. Das war so ein Erhellungsmoment. Oft sind es Erhellungsmomente der Art, finde ich, die in geisteswissenschaftlichen Büchern einem widerfahren, dass es so historische Brückenschläge gibt, dass jemand ein Phänomen beschreibt aus einem ganz anderen Jahrhundert, aus einem anderen Milieu, aus einem anderen Bereich der Gesellschaft. Und durch die Art, wie es jemand beschreibt, die Art der Beschreibung ist natürlich auch von der eigenen Gegenwart geprägt, kann man dann plötzlich Ähnlichkeiten oder auch interessante Unterschiede eben zur eigenen Welt und Welterfahrung erkennen. Und das ist dann oft vielleicht auch wiederum nur der Anstoß, der Anfang dafür, ein Phänomen nochmal weiterzudenken und überhaupt etwas nochmal anders in den Blick zu nehmen.
Das war jetzt eine glaubhafte Theorie. Bei was für Theorien werden Sie stutzig und denken, irgendwas stimmt bei dieser Theorie nicht?
Ja, manchmal sind mir die Bögen zu groß. Manchmal habe ich auch den Eindruck, dass es dem Autor gar nicht darum geht, jetzt hier etwas zu erhellen und zu erklären, sondern eigentlich eher zu raunen oder ein etwas Geheimnisvolles zu suggerieren, aber die Auflösung eigentlich des Geheimnisses zu verweigern. Ich habe da in meinem Buch ein Beispiel eines im Moment sehr umfangreich rezipierten zeitgenössischen Philosophen Byul-Chul Han, der in einem Buch die These vertritt, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo eigentlich nur noch das Positive zugelassen ist und die alle Formen von Negativität ja verdrängt, verschwiegen, tabuisiert werden. Und bringt dann als ein Beispiel den Wechsel von der analogen zur digitalen Fotografie, wo er meint, ja, mit diesem Wechsel ist ja auch das verschwunden, was Fotografie bis dahin wesentlich ausgezeichnet hat, nämlich dass sie ein Negativ hat, jedes Bild hat erst ein Negativ, bevor es dann entwickelt werden kann und in einem Positiv sichtbar wird. Und für ihn ist das jetzt so ein Teil einer großen Entwicklung, das Verschwinden des fotografischen Negativs und das Tabuisieren von Negativität insgesamt. Das ist genau so ein Fall, wo man erstmal vielleicht sagt, na, da ist jemand auf irgendwie eine sprachliche Ähnlichkeit reingefallen, so ein Unsinn. Im nächsten Schritt denkt man sich, ja, aber vielleicht hat es ja doch was miteinander zu tun. Und der Philosoph ist nur ein bisschen schlauer und subtiler, als ich es jetzt vielleicht hier bin, als grobschlächtiger Leser. Und man kommt so ins Denken, man kommt aber auch nicht richtig weiter beim Denken, kommt zu keiner Lösung. Der Text, in dem dieser Vergleich so steht oder dieses Beispiel so steht, hilft einem auch nicht weiter, löst das auch nicht weiter auf oder indem es nochmal ein Argument gibt, warum das eine Negativ mit der anderen Negativität so viel zu tun haben soll. Und so bleibt das irgendwie so etwas vage im Raum. Und es ist jetzt halt eher eine Frage des eigenen Naturells oder des eigenen Selbstbewusstseins, ob man letztlich sagt, so ein Quatsch oder ob man das Gefühl hat, hier liest man gerade einen der tiefsinnigsten Texte, die in der zeitgenössischen Essayistik geschrieben wurden. Und ich glaube, nach diesem Prinzip aber funktioniert leider gar nicht so wenig im Bereich Philosophie, im Bereich Geisteswissenschaften, weil Autoren natürlich auch merken, dass sie mit solchen Spekulationsobjekten, die sie einbauen in ihre Texte, auch weil besonders viel Aufmerksamkeit und Resonanz bekommen und so eine Aura des Geheimnisvollen selber annehmen können. Und es gibt gesellschaftlich, glaube ich, zu allen Zeiten auch ein gewisses Bedürfnis nach so einem Typ von Autor, der was geheimnisvoll Seherhaftes an sich hat, der mit Thesen aufwartet, die erst einmal sehr paradox klingen auch, die eben nicht diese unmittelbare Evidenz an sich haben, sondern die so ein Ahnen, ein Zweifeln, eine Unsicherheit in den Raum stellen. Aber gerade diese Unsicherheit verheißt eben auch eine gewisse Spannung.
Und trotzdem geht es vielen Menschen, vielen Lesern so, dass man dann eben, man fragt sich, ja, der wird sich damit befasst haben, der wird unzählige Bücher gelesen haben. Wieso fallen wir trotzdem auf diese Menschen rein?
Also ich würde ja nicht sagen, dass es generell ein Reinfallen ist. Es mag auch Fälle geben, wo dann ein gründliches Studium letztlich einem zu dem Ergebnis einen führt, dass hinter einer solchen Analogie, die da aufgebaut wird, doch ein nachvollziehbarer, tieferer Sinn stecken mag. Ja, trotzdem, vielleicht fällt man drauf rein gelegentlich auf solche Autoren oder solche gedanklichen Konstellationen, weil man einfach auch, weil das Bedürfnis hat nach großer Theorie, nach ganz aufregenden Thesen, weil es schon ja so ist, dass jeder Mensch eigentlich mehr oder weniger dauernd auf so einer Sinnsuche ist und gerne noch mehr Bedeutung, noch mehr Sinn auch in seinem Leben hätte. In unserer Zeit ist es vielleicht insofern auch nochmal ein besonderes Bedürfnis, als wir ja so in einer Phase leben eines sehr fortgeschrittenen Individualismus. Das heißt, jeder Mensch ist eigentlich mal erst auf sich alleine gestellt. Individualität ist eigentlich zuerst einmal eher etwas Negatives. Das heißt, man ist schutzlos, man ist eigentlich sehr beschränkt auf die wenigen Möglichkeiten, die man selber hat, umso stärker das Bedürfnis, eben diese Bedürftigkeit auch zu kompensieren und sich eben stärker zu fühlen, selbstbewusster zu fühlen, orientierter zu fühlen, sicherer zu fühlen. Und da kommen all diese vielen, vielen Sinnangebote eben von der Esoterik bis zur Geisteswissenschaft, vom Wellnesshotel bis zur Kunst eben einem auch sehr gelegen.
Sie sprechen da im Buch auch von Theoriesoldaten oder von Diskursnonnen. Das fand ich noch ganz schöne Wörter, wenn man da ehrfürchtig in der Vorlesung sitzt und nickt, wenn der Professor etwas sagt. Sie haben vorher gesagt, es kann auch ausgenutzt werden, diese Suche nach Sinn. Was ist denn der Nutzen für den Theoretiker, für den Geisteswissenschaftler?
Wenn jemand sein Publikum hinters Licht führt oder vielleicht auch einen Glamour erzeugt, der bei genauerem Hinsehen dann nicht so ganz sich bewahren lässt. Ja, die Vorteile liegen auf der Hand. Man bekommt Autorität, man bekommt mehr Einladungen zu Vorträgen, man bekommt vielleicht höhere Honorare für seine Vorträge. Man ist einfach weit eher auch eine Figur des öffentlichen Lebens, zumindest für die Kreise der Gesellschaft, die eben ihre Sinnbedürfnisse durch das Anhören von Vorträgen oder das Lesen von geisteswissenschaftlichen Büchern sich beschaffen.
Also es geht eigentlich um Popularität und um finanzielle Sicherheit.
In gewisser Weise ja. Da kommen wir vielleicht auch wieder so auf die Rolle zu sprechen, die Geisteswissenschaften in der heutigen Gesellschaft haben. Es ist ja schon zu beobachten, dass etwas erfolgreichere Geisteswissenschaftler eben heutzutage ihren Wirkungskreis nicht nur an den Universitäten haben, wo sie weit ihre Lehrstühle besitzen und ihre Studierenden, ihre Doktoranden haben, sondern dass sie eben eine Vielzahl ganz unterschiedlicher Formate haben, in denen sie auftreten, in denen sie sich bemerkbar machen, in denen sie wirksam werden können. Und das zeigt ja eigentlich auch nochmal einerseits, wie viel Nachfrage nach etwas besteht, was ein Surplus an Bedeutung, ein Mehr an Sinn verheißen kann, zeigt aber auch nochmal, wie sehr Geisteswissenschaften grundsätzlich auch dazu in der Lage sind, in die Gesellschaft hineinzuwirken und eben genau die Fragen auch nochmal aufzugreifen und zu reflektieren und auf eine originelle Art zu behandeln, die sowieso schon im alltäglichen Leben vieler Menschen eine Rolle spielen.
Sie sind bei Kontext, wo ich, Danja Sulzer, heute mit Wolfgang Ulrich über sein neues Buch rede. Es heißt Des Geistes Gegenwart, eine Wissenschaftspoetik und es ist erschienen bei Wagenbach. Sie sprechen jetzt sehr viel von der heutigen Zeit. Wie war das denn früher? War das da anders?
Auf jeden Fall würde ich sagen, dass Geisteswissenschaftler lange Zeit, wenn wir jetzt hier so weit an die Zeit denken, spätes 19., frühes 20. Jahrhundert, im Wesentlichen doch nur einen Wirkungskreis hatten an den Universitäten. Es gab ein paar wenige, die vielleicht darüber hinaus gewirkt haben. Das war allerdings nie, glaube ich, in der Weise möglich, dass sie da noch große kommerzielle Chancen hatten. Vielleicht der ein oder andere mit seinen Büchern, aber jetzt mit Vorträgen, mit Beratungen, mit all diesen Formaten, die heute existieren, die oft auch ins Unterhaltungsmäßige hineinreichen, das gab es da sicher noch nicht. Es gab dann andererseits aber natürlich vielleicht weniger für den Geisteswissenschaftler als für den Intellektuellen schon bedeutende Wirkungsmöglichkeiten, gerade wenn man sich auch an die Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg zurückerinnert, wo sagen die Intellektuellen zugetraut oder zugemutet wurde, eben auch ja wirklich gesellschaftspolitische Orientierung zu geben, sowas wie ein soziales Gewissen zu sein, der Kultur oder der Nation, dann bekamen sie sozusagen sehr hohe und sehr wichtige Aufgaben zugesprochen. Das ist sicher eher zurückgegangen wiederum in den letzten Jahrzehnten, diese Funktion von Intellektuellen. Also insofern kann man schon sagen, für in jeder Zeit ist die Konstellation etwas anders. Heute würde ich sagen, sozusagen der Intellektuelle im Sinne eines sozialen Gewissens ist eher aus der Mode gekommen. Aber der Geisteswissenschaftler, der vielleicht ja so einen Spaß dran hat und fähig ist, einfach auch mal Dinge gegen den Strich zu bürsten, Dinge aus einem ungewöhnlichen Standpunkt zu betrachten und damit eben Überraschungseffekte zu bereiten, seinem Publikum und damit eben auch Unterhaltung zu bieten, gehobene Unterhaltung zu bieten. Dieser Typ von Geisteswissenschaftler hat heute eine ziemlich große Konjunktur.
Und wie finden Sie das?
Ach, ich bin da selber hin und her gerissen. Einerseits profitiere ich von diesem System und gehöre auf jeden Fall auch ausdrücklich zu denjenigen, die es gutheißen, dass Geisteswissenschaften nicht eingeschränkt sind nur auf den Wirkungskreis der Hochschulen, sondern weit darüber hinausgehen können. Andererseits sehe ich manchmal mit einer gewissen Sorge, dass bei dem einen oder anderen diese Engagements jenseits des im strengeren Sinn wissenschaftlichen Bereich so übermächtig werden, dass vielleicht auch manche Dinge, die man so als wissenschaftliche Kultur beschreibt, auf der Strecke bleiben. Also man darf zum Beispiel nicht vergessen, dass viele dieser Verpflichtungen, die man eingeht jenseits der Hochschulen, ja einen eher exklusiven Charakter haben. Also man ist zu einem Vortrag eingeladen für einen geschlossenen Kreis, man schreibt irgendwo eine Studie für ein Unternehmen, man ist woanders wiederum beratend tätig. Das heißt, da fehlt dann etwas, was eigentlich für Wissenschaft ganz wichtig ist, nämlich Transparenz, nämlich die Möglichkeit, eben auch mit anderen darüber zu diskutieren, die vielleicht einen anderen Standpunkt haben, die noch einen anderen Gesichtspunkt haben, die ein anderes Fachwissen haben, einen anderen Hintergrund besitzen. Und insofern droht da vielleicht so eine gewisse, ja, Monadisierung des Wissenschaftsbetriebs, sondern jeder macht so vor sich hin, sehr alleine, sehr einsam, sondern sehr unkontrolliert auch. Und eben ohne noch die Chancen auch zu nutzen, die Wissenschaft an sich bietet, nämlich dass man sich gegenseitig unterstützt, dass man so gemeinsam auch nochmal vielleicht auf ein neues Niveau der Reflexion kommt. Also hier droht so eine gewisse Isolierung der einzelnen Wissenschaftler. Und das wäre sicher der negative Aspekt dieser Entwicklung.
Das heißt, man sollte eigentlich auch wieder versuchen, auch im Dienste der Theorie verschiedene Theorien zusammenzubringen und die aneinander abzuwägen.
Auf jeden Fall. Was auch etwas fehlt und was aber leider auch innerhalb der akademischen Kultur, innerhalb der Hochschulen heutzutage mir etwas fehlt, ist so eine Streitkultur. Also man ignoriert sich höflich im Allgemeinen, wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Und wenn doch mal einer vorprescht und sagt, den Ansatz, die Methode, die Theorie des Kollegen XY finde ich aus dem und dem Grund problematisch, dann wird das eher als persönlicher Affront gesehen und nicht als der Versuch, hier ein wissenschaftliches Streitgespräch in Gang zu bringen. So ein bisschen kommt es mir manchmal vor, wie in unserer so eine Konsumkultur, wo es das Verbot vergleichender Werbung gibt. Also man darf sich selber loben und damit indirekt durch das Eigenlob vielleicht darauf hinweisen, was der andere nicht so gut macht, der Konkurrent. Aber man darf eben nicht den Konkurrenten direkt an der Stelle vielleicht angreifen, wo man einen Schwachpunkt entdeckt zu haben glaubt. Und das finde ich sehr schade. Also dieses Verbot so ein vergleichender Werbung sollten wir im Bereich der Wissenschaftskultur schleunigst wieder aufheben.
Etwas anderes, das Sie, Wolfgang Ulrich, im Buch des Geistes Gegenwart auch oft kritisieren, ist der grassierende Interpretationswahn, dass man zu viel gerade in Kunstwerke und in Texte rein interpretiert. Ist es aber nicht auch sehr förderlich für Erkenntnis, wenn man einfach mal wild drauf los interpretiert oder assoziiert?
Selbstverständlich kann das im ersten Schritt sehr gut sein, dass Brainstorming oder das wilde Assoziieren, aber es sollte nicht dabei bleiben. Und ein Hauptkritikpunkt, den ich vorbringe in dem Buch, betrifft jetzt vor allem meine Wissenschaft, die Kunstwissenschaft, wo mir aufgefallen ist, dass eine der ältesten und angestammtesten Methoden des Faches und nicht nur dieses Faches, auch in anderen Geisteswissenschaften spielt es eine große Rolle, heute eigentlich nur noch sehr einseitig genutzt wird, nämlich die Methode des Vergleichens. Jetzt wird aber merkwürdigerweise diese Methode des Vergleichs in den Kunstwissenschaften seit einiger Zeit fast nur noch verwendet, um Ähnlichkeiten herauszustellen und gar nicht mehr, um Unterschiede namhaft zu machen. Und das hat für mich damit zu tun, mit dieser Sehnsucht, alles so bedeutsam wie möglich erscheinen zu lassen, weil wenn ich Vergleich nur in der Absicht betreibe, Ähnlichkeiten rauszuhaben, dann heißt es, ich möchte, dass so etwas, was mit der einen Sache assoziiert wird oder was die eine Sache an Eigenschaften besitzt oder an Image besitzt, sondern noch übertragen wird auf die andere Sache. Also man nutzt eine Gemeinsamkeit aus, um auch noch andere Eigenschaften, die an sich unterschiedlich sind, wechselseitig auszutauschen durch diese Art des Vergleichs. Also alles, was man miteinander vergleicht, legt da nochmal so an Eigenschaften, an Bedeutungen zu und erscheint damit irgendwie wichtiger oder relevanter oder interessanter oder ungewöhnlicher, als es davor erschienen war. Und diese Einseitigkeit stört mich einfach. Ich habe gar nichts dagegen, dass man das gelegentlich so tut, nämlich halt bei einem Phänomen, das man nun tatsächlich für gesellschaftlich unterschätzt hält, dass man versucht, das einmal ins rechte Licht zu setzen und dafür auch sich bemüht, das entsprechend zu inszenieren und das mit neuen Bedeutungen zu versehen. Aber dann sollte man fairerweise auch das andere immer mal wieder tun und sich überlegen, da ist vielleicht auch was überschätzt oder da hat sich sehr viel Bedeutung oder irgendwie ein merkwürdig starkes Image im Laufe der Zeit für etwas angesammelt. Kann man da nicht auch mal wieder ein bisschen reduzieren? Könnte man vielleicht nicht die Methode des Vergleichs nutzen, um Dinge auch klar voneinander abzugrenzen und Unterschiede herauszuarbeiten?
Und das hängt eben auch damit zusammen, weil es weniger sexy ist, Unterschiede zu zeigen als Gemeinsamkeiten.
Also in der heutigen Kultur scheint es so zu sein, dass man schnell auch so ein bisschen der spießige, humorlose Erbsenzähler ist, der jetzt nur alles definieren möchte und klar begrenzen möchte, wenn er auf Unterschiede abhebt. Und alles andere ist erstmal aufregend und hat was Paradoxes. Ich bringe da in meinem Buch etwa das Beispiel, dass ein Gemälde von Caspar David Friedrich eben mit einer Installation von Josef Beuys verglichen wird. Klar kann man da irgendwo auch eine Ähnlichkeit vielleicht sehen, aber man kann auch sehr viele Unterschiede sehen. Und mich wundert dann, dass Autoren, die solche Vergleiche anstellen, sich nie für die Unterschiede interessieren, sondern nur für die Ähnlichkeiten. Vielleicht auch, weil sie wissen, erst einmal ist jeder viel überraschter, wenn er hört, da gibt es eine Ähnlichkeit und geht schon davon aus, ja, klar sind da Unterschiede und das ist langweilig, auf die vielleicht überhaupt noch einzugehen. Aber ich finde es eben gar nicht langweilig, auf Unterschiede einzugehen. Das kann man letztlich genauso dramaturgisch spannend inszenieren, wie eben das Freilegen von Ähnlichkeiten. Und insofern würde ich mir hier etwas mehr Methodenpluralismus einfach wünschen.
In Ihrem Buch messen Sie so diesem Mündlichen einen ziemlich hohen Stellenwert zu, also auch das Buch ist in 5 Kapitel gegliedert. Die Vorlesungen sind fiktive Vorlesungen. Sie haben da auch immer wieder rhetorische Kniffe eingebaut im Stil von Sie denken jetzt vielleicht, ich meine und so weiter. Wieso haben Sie sich für diese Form entschieden und diesen Fokus auch auf die mündliche Form?
Das liegt daran, dass ich eben der Überzeugung bin, dass geisteswissenschaftliche Arbeit sehr stark immer auch abhängt von den Situationen, in denen sie stattfindet, also von der Art von Publikum, von der Art von Auftrag, von dem Anlass, für den man jetzt anfängt, selber über etwas nachzudenken oder Thesen, Argumente zu entwickeln. Und das heißt aber auch, indem diese Art von Arbeit so situationsbezogen ist, dass sie nie abgeschlossen ist, dass es gibt nicht eine fertige Theorie und man ist nie an einem Punkt, wo man sagt, so dieses Thema ist damit erledigt und abgearbeitet, dann kommt ein anderes Publikum auf einen zu und man merkt, oh, da sind andere Interessen, da ist eine andere Vorbildung, da sind andere Wünsche, da kann ich jetzt nicht wieder genau denselben Vortrag wiederholen, den ich vor ein paar Wochen woanders gehalten habe. Oder kann vielleicht auch nicht genau dieselben Thesen bringen, muss sie vielleicht anders akzentuieren, in eine andere Reihenfolge bringen, um eine andere These noch ergänzen. Oder eine wird plötzlich an der Stelle ziemlich unwichtig oder lapidar. Und insofern, das ist so meine Erfahrung, ist so eine geisteswissenschaftliche Arbeit dauernd in Bewegung. Und deshalb hat es auch viel von Mündlichkeit. Das Schriftliche suggeriert ja bis heute, für uns, das ist jetzt abgeschlossen, das ist fertig, daran kann man nichts mehr ändern. Aber geisteswissenschaftliche Arbeit besteht im dauernden Ändern, wenn sie lebendig bleiben möchte, wenn sie angemessen sein möchte für den jeweiligen Anlass, für den jeweiligen Ort, für die jeweilige Situation.
Da besteht ja dann doch so eine gewisse Ambivalenz, eben, dass es eigentlich gut ist, wenn man flexibel bleibt, wenn man geschmeidig bleibt zwischen seinen verschiedenen Thesen. Aber trotzdem muss man ja irgendwie hinter diesen Thesen stehen können und sie auch klar vertreten können.
Richtig, sagen Sie ganz gut, das ist so eine Ambivalenz. Also ich plädiere für diese Flexibilität, dafür, dass man sich schon auch immer wieder anpasst einem Ort, einem Publikum, den Interessen derer, die jetzt etwas von einem hören oder lesen wollen. Aber natürlich darf diese Anpassung nicht heißen, dass man jetzt am einen Tag die eine Meinung vertritt und am nächsten Tag eine völlig andere. Nein, das heißt nur, dass man vielleicht die eigene Meinung immer wieder ein bisschen anders in Szene setzt. Also hier kommt auch wieder dieses Moment des Willkürlichen ins Spiel, über das wir uns vorher unterhalten haben, nämlich dass man als Autor schon sich überlegt, wie kann ich jetzt etwas so arrangieren, wie kann ich das so auswählen, wie kann ich meine Beispiele so wählen, dass das für den jeweiligen Anlass möglichst stark, möglichst gut, möglichst überzeugend wirkt.
Und trotzdem kommt dann so sehr der Verdacht, früher hatte man immer das Gefühl, Wissenschaft, die sind unabhängig, die sind objektiv. Also man hatte so ein Idealbild von Wissenschaft, das jetzt hier völlig demontiert wird.
Also objektiv tatsächlich, daran glaube ich nicht. Unabhängig glaube ich natürlich schon, dass Wissenschaft zu sein hat, aber unabhängig heißt jetzt eben auch nicht, dass sie losgelöst von gesellschaftlichen Entwicklungen, gesellschaftlichen Bedürfnissen und so stattfindet, dass sie im Elfenbeinturm gemacht wird und eine völlig exklusive Veranstaltung ist. Unabhängigkeit muss man als Wissenschaftler darin beweisen, dass man immer wieder auch alles in Frage stellen kann, dass man immer wieder über etwas reflektiert, dass man auch einen Gedankengang, den man schon 100-mal vollzogen hat, beim 100. Mal auch nochmal fragt, Moment, stimmt der so eigentlich? Kann ich den noch so für mich selber eigentlich rechtfertigen oder haben sich vielleicht auch im Laufe der Zeit andere Fakten, andere Argumente, andere Eindrücke eingestellt, die eigentlich dazu beitragen sollten, etwas zu revidieren. Also Unabhängigkeit im Sinne von dauernder Revisionsfähigkeit, das muss Wissenschaft leisten. Und das ist vielleicht auch wieder ein Punkt, wo wissenschaftliches Urteilen dann einem alltäglichen Urteilen überlegen ist. Da sind wir ja doch meist ganz bequem und behaupten Jahre oder Jahrzehnte lang oder unser ganzes Leben zu bestimmten Themen immer genau dasselbe, haben uns da mit uns selber geeinigt auf bestimmte Redewendungen. Und diese Art von Bequemlichkeit, die sollte ein Wissenschaftler nicht haben, dann ist er unabhängig.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann danke ich Ihnen fürs Gespräch, Wolfgang Ulrich. Wir haben über das Buch gesprochen, Des Geistes Gegenwart, eine Wissenschaftspoetik. Es ist herausgekommen bei Wagenbach. Das war Kontext, mein Name Danja Sulzer.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.